Bei 900.000 Kilometern sind das natürlich eine ganze Menge Liter. Der Sprit war zu der Zeit von vor 25 Jahren, jetzt zurückblickend, natürlich weltweit sehr viel billiger. Libyen zum Beispiel. Wir haben in Libyen haben wir 2 oder 3 Mal nichts bezahlt. Wir haben getankt und wir hatten noch Unterflurtanks, also wir konnten insgesamt 220 Liter aufnehmen. Und ich erinnere mich, wir haben einmal knapp 200 Liter jetzt gefüllt. Und dann hatten an der Tankstelle, der guckte, und was so ungefähr, was habt ihr da getankt? Ich sage, so und so viele, knapp 200 Liter. Naja, Gott, fahrt mal los. Ja.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und da ja nun so langsam überall die Ferienzeit beginnt und ihr vielleicht ein bisschen zögerlich seid, was Fliegen anbelangt, könnte es doch sein, dass ihr einen kleinen Roadtrip plant. Dazu passt mein heutiger Gast wie die Faust aufs Auge. Der hat im wahrsten Sinne des Wortes eine außergewöhnliche Reise hinter sich gebracht. Er ist 1988 ins örtliche Reisebüro gegangen und hat gesagt, ich will die nächsten 25 Jahre mit meinem Mercedes G die Welt erobern, bucht mir doch mal die Hotels und Restaurants. Ich möchte 413 Grenzen überfahren und mein Spritgeld reicht für 900.000 Kilometer. Okay, vergesst das Reisebüro, aber der Rest stimmt. Gunter Holthoff heißt mein heutiger Gast und was er gemacht hat, das ist wahrscheinlich das Maximum, was man als Weltenbummler bezeichnen kann. Inklusive Nordkorea hat er so circa jedes Land mit Otto, wie er seinen Mercedes 300 GD Baujahr 88 getauft hat, bereist. Bei mir erzählt er von seinen beeindruckenden Erlebnissen und wie man überhaupt den Absprung für so ein Unterfangen schafft. Und vor allem, was man mitnehmen muss, wenn man Tage von der Zivilisation entfernt durch die Wildnis fährt, ohne Handy oder Navi und das Auto streikt. Viel Spaß jetzt mit meinem Gast, dem Weltenbummler Gunter Holthoff.
Das letztlich größte Projekt in meinem Leben war die Jakarta-Aktivität. Weil ich in Indonesien hatte, aufgrund der 1945 bis 1947 fliehenden Holländer, die alles mitgenommen haben, ich hatte keine Kartografie. Das war kartografisch, Fachleute wissen das, der größte weiße Fleck auf der Erde.
Jakarta.
Nein, Indonesien.
Ach, Indonesien.
Indonesien, Hauptstadt Jakarta.
Ja.
Nicht? Und das heißt, als normale Mutter Krause konnte man in Indonesien keine Karte, keinen Stadtplan, keine Autokarte, nichts kaufen. Es gab nichts. Und die Regierung hatte also auch nur ganz rudimentäre Sachen noch aus der Holländerzeit, nichts Aktuelles. Und über den Großraum Jakarta, der damals aus Jakarta bestand und dann umliegende Dörfer, das war alles noch nicht eingemeindet, gab es überhaupt nichts. Es gab natürlich für einige Projekte gab es Titel, also hier Grundbucheinträge, das gab es für etwa 10% von allen Bebauten. Und der Rest war indonesisch, war in Gewohnheitstitel. Das heißt, okay, also dass irgendein Bürgermeister mal dem Urgroßvater gesagt hat, dieses Stückchen Land, das kannst du haben für deine Familie. Und das waren solche Titel, sind auch bis heute teilweise noch, sind also die legalen Titel. Und dementsprechend gab es also keine Kartografie. Und ich bin damals angesprochen worden von vielen Freunden, sagt man, in der Fliegerei, ihr habt doch viel Kartografie und so weiter. Kannst du nicht so eine kleine, im Englischen würde man sagen, Scribble Map machen, nicht? Also so eine Handzeichnung, die wir dann vervielfältigen, damit wir nicht wie blinde Hühner immer mit unseren Fahrern durch die Stadt gefahren werden. Denn jeder Ausländer damals in Indonesien, das war zu der großen Ölzeit, waren natürlich Tausende von Ausländern dort. Und die ließen sich rumfahren. Nicht? Die kriegten, der Fahrer kriegt einen Zettel mit der Adresse und der musste den Weg irgendwie finden. Nicht? Und die Weißen, die Weißgesichter, also die Amerikaner, Australier, Europäer, die wurden rumgekarrt wie blinde Hühner. Haben keine Ahnung, interessierte das sie auch nicht. Die wollten dorthin kommen. Eine abendliche Einladung irgendwo, nicht gut essen und trinken. Und wie sie da hinkamen, ist egal, der Fahrer macht das. Und gut, und da habe ich mich da ein bisschen reingekniet. Ich bin also kein Kartograf von Haus aus, aber wenn man etwas wirklich machen will, sich damit beschäftigt, dann wächst man relativ schnell rein. Und habe angefangen, auf der Basis von Unterlagen aus holländischen und belgischen Museen, alte Papiere besorgt und die letztlich aktualisiert. Für 3 Jahre. Und danach kam dann raus, mit dem Falk Verlag zusammen, Die wollten das erst gar nicht machen, sagten Indonesien, können wir nichts machen, da gibt es nichts und so weiter, das geht nicht. Da habe ich dann gesagt, oh, hier habe ich eigentlich Unterlagen, da können wir was draus machen. Und dann haben die diesen ersten Plan in dem Falk-Stil, dieser Falk-Faltung, haben die zeichnen lassen bei ihrer ihrer Partnerfirma in Ungarn. Und Ungarn damals, wir waren natürlich froh, dass sie die Wiesen bekamen. Dort auch gedruckt, haben wir dann importiert nach Jakarta, dies ist das erste Ding. Und war dann auch für den Gouverneur in Jakarta, just im Jahr 77 zu 450 Jahre Jakarta, kam das raus, war das eine Riesenshow.
Der erste Stadtplan, da wusste der Bürgermeister mal, worüber er herrscht.
Eine riesen Veranstaltung und so weiter. Und natürlich, die haben mich Ehrenbürger gemacht und so weiter. Also dann gab es dieses Ding und das ist im Laufe der Jahre gewachsen. Das ist hier so ein ganz, ganz normale, das ist ein Druckbogen und in dieser Faltung, die sicher bekannt ist.
Ja, klar, natürlich.
Und das Ding ist im Laufe der Jahre gewachsen. Und ich habe das 30 Jahre gemacht. Und zum Ende war das dies hier.
Sie haben 30 Jahre lang Jakarta kartografiert?
Jakarta. Und das ist jetzt hier, ich würde mal sagen, einer der größten Stadtatlanten der Welt. Jakarta.
Wie viele Einwohner haben die?
Jakarta ist mittlerweile der größte Ballungsraum der Welt. 32 Millionen.
Oh Gott.
2,5 Mal Bayern, ganz Bayern, 2,5 Mal.
Wahnsinn, ne?
Ja. Also es wird sicherlich die Zeit kommen noch, ich nehme an, dass ich auch noch erleben werde, dass der Großraum Jakarta die Hälfte der Einwohner von Deutschland hat.
Und Sie sind immer wieder hingefahren, um das weiter fortzuführen? Oder?
Ja, und ich habe das erwähnt, dass es deshalb nicht war, weil es auch die Otto-Geschichte natürlich tangiert. Das heißt, wir haben Otto ein- oder zweimal im Jahr irgendwo stehen lassen und sind nach Jakarta geflogen, um das zu aktualisieren. Und das Material zusammengetragen habe ich gerade den ersten Teil, in dem ich nur rumgefahren bin, nicht wahr? Und dann hatte ich, was weiß ich, also ein Acker rein, das heißt die Grenze von zwei Reisfeldern in der Holländerzeit, war jetzt, etwa 20 Jahre später, als ich dann da war, war dann vielleicht eine Straße, vielleicht sogar eine große Straße. Und damit hatte ich die Struktur. Und von den holländischen Basiskarten hatte ich die Eisenbahnlinien und den Flusslauf oder Flüsselauf und so weiter. Und auf der Basis das gemacht und dann mit dem Wagen gefahren und dann nach dem Tacho 100 Meter, erste Straße rechts, 150 Meter, eine links und so weiter.
Und dann immer so Handzeichnungen gemacht, von dem, was Sie gesehen haben und die Namen aufgeschrieben.
Ja, und dann, naja, natürlich, nicht wahr? Und das so wie so ein Puzzle. Immer weiter verfeinert über die Jahre. Nicht? Und dann also hier die nächsten Auflagen, die wurden natürlich immer wieder besser und so weiter und fort. Und dann nach hier im Laufe der Zeit hatte ich Zugang übers Militär zu Luftaufnahmen und habe dann dadurch konnte ich natürlich nur noch genauer alles kartografieren. Und und dann vor allen Dingen Kontakt zu wie sagt man hier, zu Bauunternehmungen ist es nicht. Ja, also im Englischen Real Estate.
Real Estate.
Und das größte Projekt dieser Art war konzipiert für 1,5 Millionen Einwohner. Das größte von diesen Projekten. Ja. Und ich hatte die Unterlagen von über 2000 dieser Projekte. Und wenn ich sagte, das größte 1,5 Millionen, nicht, war das ein halber Schrank voll, nur die Bauunterlagen. Nicht? Und haben wir diese Bauunterlagen damit reingebracht und so weiter. Also wie ein Puzzle das zusammengesetzt. Und diese Arbeit parallel zu Lufthansa und parallel auch zu Hapag-Lloyd, ich war ein paar Jahre noch bei Hapag-Lloyd, und parallel zu der Otto-Tour war das im Grunde genommen das größte Projekt, was ich in meinem Leben gemacht habe. Also es war schon ein bisschen Neuland, kann man ja noch sagen. Und Verbindung nicht mal zu der Otto-Tour, nur deshalb, weil wir den Wagen halt gelegentlich irgendwo haben stehen lassen, um nach Jakarta zu fliegen.
Also sind Sie nicht nur Ehrenbürger, sondern wahrscheinlich auch Ehrentaxifahrer in Jakarta, weil Sie die Stadt blind kennen wahrscheinlich.
Also ich würde mal sagen, zu meiner Hauptzeit, also gerade zum Ende von dieser ganzen Unternehmung, die vor etwa 15 Jahren endete, 16 Jahren endete, kann ich glaube ich unbescheiden sagen, gab es sicherlich in Jakarta niemanden, der die Stadt im Detail so gut kannte wie ich.
Wahrscheinlich.
Es gibt da in diesem Ding gibt es keinen Strich, keinen Namen und so weiter, fand ich keinen Strich, also auch keine kleine Straße oder Gasse, die ich nicht x-mal befahren habe.
Das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
Ja, ja. Also wenn wir 2 Monate da waren, nur um also ein Updating, eine Aktualisierung zu machen, wir haben jeden Tag vorgenommen, ein bestimmtes Stadtgebiet zu bedienen, um da morgens auch im Dunkeln hinzufahren und abends im Dunkeln dann wieder zurückzufahren, den ganzen Tag in einem Gebiet zu sein. Und dieses Gebiet, das sagen wir mal hier, 2 Doppelseiten in dem Atlas, das Gebiet zu erforschen und zu sehen, was da alles neu ist, was sich entwickelt, was sich geändert hat und so weiter und so fort. Und diese 12 Tageslichtstunden ununterbrochen rumgefahren. Wir haben mittags nie Mittag gegessen. Wir haben immer so ein paar Kekse dabei gehabt und so weiter und natürlich getrunken. Und wie gesagt, im Dunkeln vom Hotel waren wir uns weggefahren. Denn in den Tropen, dieser Krater liegt genau praktisch auf dem Äquator, in den Tropen gibt es keine Dämmerung. Da kommt die Sonne hoch und dann, oder es ist dunkel und dann merkt man, da hinten kommt vielleicht die Sonne, 10 Minuten später scheint sie. Das ist eine andere Sache. Und bei dem Wahnsinnsverkehr ging es darum, dass man eben noch vor dem Verkehr in dem Zielgebiet war. Und dann abends, wenn das dann abebbte, wieder zurückgefahren sind.
Was war da eigentlich Ihr Antrieb? Also das über so viele Jahre zu machen, das
man wächst da rein und dann macht man es eben einfach weiter. Das ist und natürlich, Deutsche sind Perfektionisten und dann will man das immer besser machen und so weiter. Und das war letztlich dann auch, um das auch schnell zu sagen, war letztlich die Basis, auch finanzielle Basis für die Otto-Tour.
Also das war auch tatsächlich finanziell, hat sich das gut...
Ich war das One-Man-Show. Ja. Ich habe die Kartografie gemacht, ich habe die ganze Rohzeichnung gemacht, letztlich auch die finale Zeichnung mit allem, was dazugehört. Ich habe unten das ganze... Und kann man sich heute alles nicht vorstellen, wenn man heute Computer arbeitet, das ist eine andere Welt. Und habe das Papier gekauft, habe in meinem Namen drucken lassen... Und weil die Druckerei damals ursprünglich, die waren in Jakarta, war die einfach nicht in der Lage, so etwas zu machen. Und habe dann sogar noch operationell für 1,5 Monate die Druckerei geführt. Also Operation, nicht das Finanzielle und so weiter. An der Maschine gestanden und mit den sogenannten Druckern, vielleicht haben wir das dann zusammengebracht.
Aber das heißt, Sie hatten nie Angst, dass Ihnen da irgendwann jemand, ein Einheimischer, reingerätscht und sagt, so, was der Rolf Kange, das können wir besser.
Das können Sie auch heute noch nicht besser. Nein, aber die Angst bestand einfach nicht, war, dass die Regierung, es war ja damals fast ein totalitärer Staat, die offizielle Republik, ja, aber unter Suharto, ich weiß nicht, ob der Name mal gelaufen ist, der damalige Präsident von, ja, und Kartografie, wie in vielen Ländern der Dritten Welt, in ganz Südamerika auch, Mittelamerika auch, ist Kartografie hoheitliche Aufgabe, die dem Militär untersteht. Also auch in ganz Südamerika, das sind alles Sektionen des Militärs. Und die Angst bestand einfach, dass das irgendwann mal irgendwo aufgestoßen wäre. Aber gut, ich hatte relativ gute Kontakte. Und das Ergebnis war ja auch nicht staatsstörend. Es war ja etwas Positives, kann man nicht anders sagen. Und war natürlich dort bekannt wie ein bunter Hund. Also auch, ich weiß immer noch, wenn ich irgendwo rumfuhr oder wenn wir rumfuhren in irgendwelchen Gegenden der Stadt, also gerade so Wohngegenden, dass die Leute mir dazu riefen, mir rief vor natürlich mit offenem Fenster, und so, ein bisschen die Otto-Geschichte berührt.
Das ist schon eine Riesengeschichte für sich. Jetzt sitzen wir hier im herrlichen Bayern in der Nähe vom Chiemsee, schauen über grüne Felder. Wie viele Kilometer mussten Sie fahren, um hier zu landen?
Ja, in meinem Leben bin ich also auch vor der Otto-Tour sehr viel gefahren.
Ja.
Und mit dem Wagen, der hier in der Garage steht, den hatte ich 6 Jahre mit in Südamerika. Und mit dem Wagen bin ich alleine 3-mal je 20.000 Kilometer um ganz Südamerika rumgefahren. Und aber mit dem Otto war das gut und gerne 200.000 Kilometer. Denn wir hatten keine Wohnung, kein Haus hier in Deutschland. Das Umzugsgut stand auf dem Speicher. Und wir haben lange überlegt, was wir machen, wo wir hingehen. Meine Frau kam aus der DDR. Und wir brauchten im Grunde genommen hier nicht zu Hause. Mhm. Aber wir brauchten irgendetwas zu Hause, weil ich diese ganze Kartografie für den Stadtplan ja irgendwo unterbringen musste. Und die war untergebracht in dem Kofferraum von diesem roten Wagen. Mit dem fuhr ich immer nach Ungarn. Und das war also schon eine etwas ungewöhnliche Situation.
Also der rote Wagen ist ein 123er Mercedes?
Ja, Baujahr 1978. Mhm. Heute 550.000 Kilometer plus mit dem ersten Motor.
Und ihr Alltagsauto, oder?
Das ist das Alltagsauto, ja. Völlig richtig.
Rechtsgelenkt.
Ja. Der Rechtslenker, den ich in Indonesien gekauft hatte, mhm, und er dann mit einem indonesischen Zollkennzeichen 6 Jahre lang mit einer Sondergenehmigung in Uruguay gefahren ist. Und mit weiteren Sondergenehmigungen konnte ich jeweils Uruguay verlassen und wieder zurückkehren nach Uruguay. Das heißt, ich habe dreimal jeweils 2 Monate lang Südamerika-Rundfahrt gemacht mit dem Wagen. Der Wagen ist der erste Wagen, der die 2000 Kilometer Strecke Süd-Nord durch den Amazonas gefahren ist, der erste PKW.
Und mit welchem Motor, was ist da für eine Maschine drin?
Ein 5-Zylinder Diesel, aha, der gleiche Motor, der im Otto drin ist und auch jetzt in dem Otto 2 drin ist. Es gibt ja auch einen Otto 2.
Okay, so, und jetzt ist das Wort Otto schon ein paar Mal gefallen. Da kommen wir gleich hin. Sie müssen kurz noch erzählen, Sie waren vorher bei Hapag-Lloyd und Lufthansa. Also Sie haben eigentlich was mal gelernt?
Ich bin, der Titel offiziell ist heute Luftverkehrskaufmann. Das ist, mhm, sogar ein Studiengang. Mhm. Und damals zu meiner Zeit war das also noch nicht so strukturiert, aber im Inhalt genauso. Das heißt, es ist ein Beruf, der beinhaltet sämtliche Aktivitäten einer Fluggesellschaft, außer Mechaniker und Pilot.
Okay.
Aber alle anderen Aktivitäten, ob das Verkauf ist, die ganze Operation ist, die Abfertigung sind, mhm, die Finanzen, die Verwaltung und so weiter, die Repräsentationen. Ich war ja viele Jahre, fast 25 Jahre in verschiedenen Ländern außerhalb Europas, mhm, als Vertreter der Lufthansa tätig. Und das ist schon so ein Universaljob, den man also schwerlich in irgendeine Schublade einordnen kann, weil er sehr breit gefächert ist.
Wahrscheinlich für viele genau das Tolle oder das Reizvolle daran, ne?
Das ist völlig richtig. Das ist völlig richtig, ja.
Und Sie haben da schon die Welt kennengelernt eigentlich, ne?
Ja, zwangsläufig. Ich habe also während der ganzen Auslandszeit nie Urlaub in Deutschland gemacht. Wir sind also damals mit meiner Frau zusammen, wir waren immer irgendwo anders in der Welt unterwegs. Und ich hatte natürlich weltweite Kontakte einfach dadurch, dass viele Kollegen, die ich kannte, in irgendwelchen anderen teilweise unzugänglichen Gegenden der Welt tätig waren. Mhm. Und wenn man einmal im Jahr zusammenkam zu unseren großen Treffen, dann wurde es natürlich ausgetauscht. Insofern waren mir viele Teile der Welt, die ich noch nicht kannte, indirekt schon vorstellbar. Und so, dass mir die gesamte Welt auch beim Start von Otto nicht fremd war.
So, und das haben Sie wie viele Jahre gemacht?
Lufthansa war von 1958 bis 85. Und anschließend, ich wurde abgeworben von Hapag-Lloyd. Mhm. Und nach einem Hin und Her habe ich dann auch zugestimmt und bin dann 3 Jahre als Geschäftsführer für die Fluggesellschaft Hapag-Lloyd, das ist heute TUI Fly, mhm, in Hannover gewesen. Okay. Die Hauptverwaltung von heute TUI Fly, damals Hapag-Lloyd Flug, sitzt in Hannover-Langenhagen am Flughafen.
Und das haben Sie bis 88 gemacht dann?
Richtig.
Und dann
am 18. Dezember 1988 hat der Otto, damals noch nicht Otto genannt, aber hat der Otto Deutschland verlassen Richtung Kenia.
Also Sie haben das Fernweh gepackt und haben Sie gesagt, ich höre auf zu arbeiten in der Form, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Ich mache eine Weltreise.
Ja, die Alternative ist richtig, ja. Die Alternative war einfach, entweder diese Hapag-Lloyd-Tätigkeit bis Ultimo weiterzumachen, mhm, und diese damals Chartergesellschaften, heute heißen Touristikgesellschaften, das sind natürlich Tätigkeiten, die sehr kurzfristige Entscheidungen beinhalten, im Grunde genommen Flexibilität Tag und Nacht. Ich war dort in einer 7-Tage-Woche, gar keine Frage. Und die Frage war nicht, ob man das bis zum bitteren Ende weitermacht oder im Leben noch irgendwas anderes macht. Und dann gab es verschiedene Gründe dort letztlich zu überlegen, es aufzugeben. Der Hauptgrund war, da kann man heute offen drüber reden, dass ich vorhatte, Hapag-Lloyd einzusetzen als innerdeutsche Fluggesellschaft. Mhm. Aber nicht als Schubringerverkehr für Lufthansa, sondern reine Geschäftsreisefliegerei zwischen Norddeutschland, also Hamburg, Hannover, Bremen auf der einen Seite und Süddeutschland, Nürnberg, Stuttgart, München auf der anderen Seite. Und diese innerdeutsche Fliegerei, Geschäftsfliegerei mit entsprechender Bestuhlung, also eine Art Erste-Klasse-Bestuhlung. Mhm. Und das Preisgefüge war so hoch, dass das im Grunde genommen eine Goldmine gewesen wäre. Mhm. Damals hatte jeder die Vorstellung, dass Lufthansa als damals noch Staatsgesellschaft natürlich Monopol in Deutschland hatte. Das war legal, aber nicht der Fall. Und natürlich hätte Lufthansa alles getan, um dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und der damalige Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende, der hatte, glaube ich, noch 1 oder 1,5 Jahre zu dienen. Und wollte auf keinen Fall mit Lufthansa Ärger kriegen. Und damit wurde das letztlich abgeschnitten.
Okay.
Das war ein Baustein in der Richtung, an Alternativen zu denken.
Ein anderer Teil ist wahrscheinlich Hannover-Langenhagen, das einen auch von der fernen Welt träumen lässt, oder?
Also es gibt in Hannover gibt's einen Spruch, der heißt, nichts ist doofer als Hannover.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Das stammt aber nicht von mir.
Aber es ist Teil des Ganzen.
Das stammt nicht von mir.
Ja. Und dann haben Sie Ihrer Frau gesagt, wie wäre es denn mal, wenn wir ein bisschen durch die Welt fahren?
Ja, nicht durch die Welt fahren. Geplant war, mit einem Geländewagen von Europa, von Deutschland aus nach Südafrika zu fahren. Also von im Grunde genommen Frankfurt, Kap der guten Hoffnung. Und zu einer Zeit, sage ich immer, als Afrika in jedem Falle sehr viel afrikanischer war als heute.
Ja.
Das heißt, Asphalt war im Grunde genommen nirgendwo anzutreffen, bis auf Südafrika natürlich. Mhm. Versorgungslage. Nestle hatte die ganze Welt noch nicht unter Dach und Fach. Die Dinge, die man heute letztlich auch in abgelegenen Winkeln der Welt, auch in Afrika, bekommt, das war damals einfach nicht vorstellbar. Mhm. Es war ein echtes Abenteuer, wirklich echtes Abenteuer. Und wir hatten geplant, etwa 2 Jahre unterwegs zu sein. Und am Ende sind wir aber mit dem Wagen, mit Unterbrechungen, ja, mit dem Wagen 5 Jahre in Afrika geblieben. Und wir sind 5-mal in Südafrika gewesen und dann 4-mal wieder hochgefahren ins nördliche Afrika über unterschiedliche Streckenführungen und natürlich auch wieder zurück.
Wahnsinn.
Und damit sollte eigentlich die Tour beendet sein. Aber dadurch, dass ich Wohnsitz habe, legalen Wohnsitz in Argentinien und in Uruguay, ich bin aus Lufthansa-assoziierten Gründen mal legal nach Argentinien ausgewandert und auch nach Uruguay ausgewandert, habe ich eine gewisse Affinität zu Südamerika. Das Spanische, Südamerikanisch, Spanisch ist meine zweite Sprache. Ich kenne mich in Südamerika wirklich gut aus, das kann ich nicht anders sagen. Und damals haben wir dann gesagt, in Südafrika, als wir dann zum 5. Mal in Südafrika waren, wir könnten doch den Wagen auch noch nach Südamerika schicken. Und sind dann in Südamerika rumgefahren und es gibt diesen deutschen Ausdruck, nicht wahr, Tüpfelchen zum Töpfelchen. Und dadurch wuchs dann nach hier letztlich die Welttour, die aber nie angedacht war.
Okay.
Und wir haben, ich erinnere mich daran, um das auch zu unterstreichen, dass wir gelegentlich Schwierigkeiten hatten, wenn wir gefragt wurden, besonders in den USA oder von Amerikanern gefragt wurden, nicht, how many countries did you travel und so weiter, dass wir keine Ahnung haben, in wie vielen Ländern wir gewesen waren. Und dann meine Frau irgendwann mal in späteren Jahren sich hingesetzt hat und in aller Ruhe mal aufgeschrieben hat, welche Länder wir schon bereist hatten. Und das waren damals, glaube ich, weit über 100. Aber wir hatten keine Vorstellung davon, weil es letztlich auch nicht interessierte. Uns interessierte halt das Erlebnis, in der Natur zu sein, unterwegs zu sein, was Neues zu erleben, Interessantes zu sehen, aber nicht irgendwelche Statistiken zu summieren. Das war nicht das Ziel.
Wie war die Vorbereitung? Also Sie haben irgendwann, ist ja die Wahl auf diesen Mercedes gefallen, ein was ist das denn?
Ein 300 GD, also ein 5-Zylinder, 3 Liter Dieselmotor.
Okay. Also da haben Sie sich da ein bisschen informiert und gesagt, dass den Wagen kann man auch schrauben?
Ja, das, also ich weiß von meiner ganzen Entwicklung, ich weiß, wie man Schraubenzieher anfasst. Ja,
davon geht ja aus.
Und das sollte man auch einigermaßen wissen, wenn man da unterwegs ist. Es hilft zumindest. Gut, die Alternative war natürlich der Land Rover. Das war gerade für Afrika das gängige Fahrzeug.
Oder aber, der Toyota Land Cruiser, oder? Ist das nicht
auch? Oder Toyota Land Cruiser, ja. Aber eigentlich der Land Rover, der englische Land Rover.
Okay.
Aber ja, ich will nichts gegen den Land Rover sagen, aber der damalige Land Rover, der hätte sicherlich dafür gesorgt, dass ich alle paar Monate eine neue Wirbelsäule gebraucht hätte. Ja. Also um es kurz zu machen, es ergab sich halt, den Mercedes zu nehmen. Rückblickend muss ich sagen, habe ich es auf keinen Fall bereut. Denn der Wagen hat die 900.000 Kilometer durchgehalten mit dem ersten Motor, erste Getriebe. Es war alles letztlich auch am Ende original an dem Wagen.
Unvorstellbar. Ne? Ja. Sie hatten schon vor, immer im Wagen auch zu übernachten, ne? Oder im Zelt da vor dem Wagen.
Ja, es geht ja nicht anders. Es geht also in Afrika zu der damaligen Zeit, gab es keine Alternative. Natürlich in irgendeiner Großstadt, auch afrikanischen Großstadt, gab es natürlich auch ein Hotel. Aber es gab in derselben Stadt neben dem Hotel natürlich genügend lange Finger, die dann nachts dafür gesorgt hätten, weil das von dem Wagen einiges verdunstet wäre. Also aus reinen Sicherheitsgründen haben wir von vornherein entschieden, nur im Wagen zu schlafen und oder in Hängematten.
Okay,
also wir haben große brasilianische Hängematten. Und da haben wir ausschließlich geschlafen. Das heißt, auch jetzt rückblickend, wir haben, wenn der Wagen verfügbar war, also nicht in einem Container von Afrika nach Australien ging, haben wir ausnahmslos im Wagen und in Hängematten geschlafen. Also haben auch grundsätzlich gut gemeinte Angebote, die wir oft bekommen haben von irgendwelchen Leuten, die wir kennenlernten, die dann sagten, Mensch, also hier, wir haben ein Gästezimmer oder Gästehaus, ihr könnt doch mal wieder im richtigen Bett schlafen. Das haben wir grundsätzlich dankend abgelehnt, weil wir den Wagen nie alleine gelassen haben. Wir sind auch nie zusammen einkaufen gegangen, wir haben nie irgendwas zusammen jenseits vom Wagen gemacht. Der Wagen wurde immer von einem bewacht. Okay. Der Nachteil war, dass wir gemeinsam, ich glaube auch, es hat keine Ausnahme gegeben, gemeinsam in kein Museum gehen konnten. Aber man kann nicht alles haben.
Mhm. Ja. Also tatsächlich war die Angst so groß, dass der Wagen geklaut werden könnte? Oder
weniger Angst. Wie soll ich es beschreiben? Solch ein Fahrzeug ist natürlich einfach Attraktion. Mhm. Und so ein Wagen steht dort, also in der dritten Welt, gerade in Städten der dritten Welt. Mhm. Ich rede immer von den Städten. In Städten der dritten Welt steht da wie eine gefüllte Weihnachtsgans, die ausgenommen werden will. Und das ist immer vergleichbar. Ich würde auch mit Sicherheit solch einen Wagen nicht nachts heute in Frankfurt, in der Innenstadt, irgendwo abstellen. Mhm. Also was weiß ich, ein Wagen mit einem chinesischen Nummernschild und der auffällt, weil er eben ganz anders ist als die lokalen Wagen in Frankfurt. Und das würde ich auch nicht machen. Und im Busch, in der Wildnis, ist es normalerweise eine heile Welt oder heilere Welt. Ich vergleiche es immer hier mit Deutschland. Ich war irgendein kleines Dorf im Bayerischen Wald, ist sicher oder viel sicherer als die Umgebung vom Frankfurter Hauptbahnhof.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das ist halt immer so.
Was sind so die grundlegenden Sachen, die Sie da im Wagen drin hatten? Also ich gehe mal davon aus, zwei Betten oder zwei Matratzen, die so bettähnlich umzuklappen waren.
Ja, wir hatten auf der Hälfte der Höhe des Wagens hatten wir eine Platte eingezogen. Und darauf lagen vernünftige Matratzen. Und Gott sei Dank, ich bin nicht 1,90 Meter. Das wäre Einzelschicksal, das wäre ein bisschen schwieriger. Unter der Platte hatten wir, in Hamburg würde man sagen, Pütt und Pannen, nicht wahr? Ja, hatten wir also all das, was wir brauchten. Wesentlich war bei der ganzen Tour, dass wir sehr viele Ersatzteile dabei hatten.
Ja.
Und eine komplette Werkstattausrüstung ohne Schweißgerät. Aber wir hatten im Grunde genommen alle Werkzeuge, die man irgendwie gebrauchen könnte, hatten wir dabei. um auch in der Wildnis unabhängig zu sein. Nicht? Mit dem Ergebnis, dass wir mit dem Wagen nie so liegen geblieben sind, dass wir hätten nicht weiterfahren können. Wir haben natürlich mehrfach, öfter, ist irgendwas passiert, nicht wahr, was uns gestoppt hat. Mhm. Aber es ist immer gelungen, mit Bordmitteln den Wagen wieder in Gang zu bringen, dass wir weiterfahren konnten. Und dazu muss man schon relativ Werkzeuge haben, auch die Spezialwerkzeuge für den Wagen. Das hatten wir alles dabei. Und ironischerweise, wir hatten sogar dabei einen kompletten Schlüsselsatz in zolliger Ausführung. Hier in Mitteleuropa hat man metrische Ausführung, also 13er Schlüssel, 14er, 15er Schlüssel. Und die zolligen Schlüssel sind 15, 16 und 7, 8 und so etwas. Und die hatten wir auch dabei als Ringschlüssel und Klauenschlüssel und haben sie in Afrika gelegentlich genutzt, um liegen gebliebene Land Rover wieder zum Fahren zu bringen. Denn die Land Rover haben keine metrischen.
Die schrulligen Engländer, der muss man Engländer gar nicht
weit gucken. Alles zollige Schrauben und Muttern, ja.
Was war so der längste Zwangsstopp oder das Komplexeste, was kaputt gegangen ist? Sofern man überhaupt komplex sagen kann bei so einem Wagen?
Die Radlager der Vorderachse.
Okay.
Da gibt es rechts und links gibt es ein Innenlager, ein Außenlager. Die waren von dem Wagentyp waren die unterdimensioniert und die sind ein paar Mal sogar gebrochen. Mhm. Wir haben aber die Vorderachse mit dem späteren größeren Lager umgebaut, also zur Hälfte der Zeit etwa umgebaut, als ein verbesserter Wagen oder eine verbesserte Vorderachse eingeführt wurde, haben wir diese Vorderachse zwar nicht direkt übernommen, aber die Lager zumindest und die Achskörper, die haben wir dann umgebaut und hatten danach also keine Probleme mehr. Aber sonst ist im Grunde genommen gute Batterie ist mal kaputt, nicht wahr? Oder kleine Dinge, sie gehen mal kaputt. Wir haben den Kühler mal ausgetauscht natürlich. Und da ich aus der Fliegerei kam, in der Fliegerei kennt man diesen Begriff Preventive Maintenance, mhm, also vorsorgliche Wartung. Das heißt, am Boden sorgt man dafür, dass alle Teile den Flug überleben. Mhm. Also man geht nicht das Risiko ein, sagt, das wird schon irgendwie hinhauen, nicht wahr? Und unterwegs könnte man wechseln, in der Luft kann man nichts wechseln. Ja. Nicht? Und wir haben dieselbe Philosophie dran gebracht, das heißt, fast alle Teile an dem Wagen haben ja nur eine limitierte Lebensspanne. Mhm. Und wir haben die Teile gewechselt, bevor diese Lebensspanne erreicht war.
Okay. Haben Sie sich da vorher schlau gemacht, wie lange welche Teile halten? Oder haben Sie einfach?
Also ich habe früher schon, auch in Südamerika, hatte ich eine ganze Reihe Oldtimer. Ich habe also Oldtimer aus den 30er Jahren schon vollkommen zerlegt und zusammengebaut und restauriert und so weiter. Also ich kenne mich ein bisschen aus damit und da die Mechanik oder auch die gesamte Konstruktion dieses alten Geländewagens ist ja reine Mechanik, also keine Elektronik. Es ist alles, im Englischen sagt man Nuts and Bolts, nicht? Es ist also nur Schrauben und Muttern und das ist natürlich eine relativ einfache Angelegenheit. Aber wir hatten, um diese Philosophie der vorsorglichen Wartung wirklich durchführen zu können. Wir hatten über 400 verschiedene Ersatzteilpositionen an Bord.
Im Auto schon dabei?
Im Auto, ja. Deshalb war der Wagen mehr als voll. Ja. Wir hatten auf dem Dach natürlich auch einige Aluminiumkisten, auch mit Ersatzteilen, überwiegend Ersatzteilen. Der Wagen war auf der gesamten Strecke 500 Kilo überladen. Er durfte 2.800 wiegen und wir haben immer über 3.300 gewogen.
Sind Sie aber, haben Sie Glück gehabt, dass Sie nicht an die Münchner Polizei geraten sind, die haben das Thema auf die Waage gestellt.
Ja, also jenseits von Mitteleuropa, nicht wahr, ist da etwas mehr Flexibilität geboten.
Das denke ich. Aber der Wagen hat das alles klaglos durchgehalten.
Er hat sogar die übernahme Dachladung. Auf dem Dach hatten wir in der Sahara über 600 Kilo. 600 Kilo, das ist schon eine ganze Menge.
Das ist gerade so Kopflastig.
Und auf der ganzen Strecke hatten wir immer so zwischen 400, 450 Kilo auf dem Dach.
Okay, Wahnsinn.
Also, und dazu muss ich sagen, man kann sich die Streckenbeschaffenheit, die wir über nun viele, viele Kilometer erlebt haben, kann man sich hier in Europa nicht vorstellen. Hm. Ich da eine kleine Anekdote dazu, als wir zurückkamen, endgültig zurückkamen und hier in Deutschland war das vielleicht gerade aktuelles Thema, denn viele Leute sagten mir gegenüber oder beklagten sich mir gegenüber über den schlechten Straßenzustand hier in Deutschland. Denn nun endlich müsste die Regierung mal was machen, diese ewigen Schlaglöcher und so weiter. Und ich habe dann auch nach einigen Jahren, wenn ich da wieder mit konfrontiert wurde, habe ich gesagt, also ich habe jetzt noch einige Jahre zurück und ich suche immer noch das erste Schlagloch hier in Deutschland. Das gibt es ja nicht. Nicht? Ja. Und wir haben in Afrika hatten wir Schlaglöcher, die man eigentlich näher als Schlagloch bezeichnen kann. Das waren teilweise 100 Meter lang, war die Piste, die weiche Piste, die war von den Fahrzeugen ähnlich wie Spurrinnen, waren die nach rechts und links hochgeschoben. Die Spurrinnen ist das Gleiche, ja. Wenn der Asphalt weich ist, fährt man drüber und rechts und links neben der Spur geht der Asphalt dann etwas höher. Ja. Und in Afrika ist es nicht unüblich, dass diese weiche Erde oder der Schmatter, wie man in Norddeutschland sagt, dass der immer weiter hoch wächst, so dass ein LKW, ich habe ein Bild auch, wo ich mit einem Bein auf dem Fahrerhaus eines LKW stehe und mit dem anderen Bein auf diesem aufgeschlafen. Und solche Dinge, wenn die 100 Meter lang sind, ist das ja, zwar ist es ein Schlagloch noch, aber aus europäischer Sicht ist das dann schon kein Schlachtdorf.
Ein Schlachtdorf ist das dann schon, ne?
Ja, von der Länge her.
Und Sie sagten, Sie haben draußen in Hängematten geschlafen. War das gerade in Afrika? Also ich meine, was hatten Sie so an Sicherheits- und Kommunikationssachen dabei? Hat man ein Funkgerät dabei zur damaligen Zeit gehabt? Also es war Ende der 80er, gab es noch kein Handy.
Gut, das ist ganz einfach zu beantworten. 0,0.
Gar nichts.
Null.
Kein Google Maps.
Null. Gut, in der Fliegerei habe ich natürlich Kartografie gelernt und durch meine Aktivität in Indonesien mit Kartografie natürlich bin ich da tief reingewachsen. Auch heute noch ist die beste Navigationsmöglichkeit ist mit einem guten Papierkartenmaterial. Natürlich, man kann irgendwelche Details, die kann man natürlich durch ewige Vergrößerung, das ewige Wischen. Ich war auf einem Mobiltelefon oder auf einem Smartphone, kann man das natürlich bis Ultimo vergrößern. Aber man hat dann nur einen Briefmarkenkleinen Ausschnitt, den ich mir angucke, um wirklich aber im offenen Gelände, um auch ein Gefühl für die Navigation zu bekommen, ist die Übersicht das ganz Wichtige. Ja, und zwar nicht nur im Gelände, auch in Städten. Wir sind in wirklich vielen, vielen Großstädten der Welt unterwegs gewesen, in denen ich vorher noch nie gewesen war. Und wir haben uns keinmal verfahren. Natürlich, heute verlässt man sich auf irgendwelche Navigationsdateien oder Navigationsbilder, nicht wahr, auf irgendwelchen Bildschirmen. Aber die Menschen fahren sich selbst damit durch die Welt wie blinde Hühner. Und wenn man ziemlich alleine unterwegs ist in der Welt, ist es doch schon sehr angebracht und sehr hilfreich, wenn man genau weiß, was man tut und auch genau weiß, was man tun kann, wenn mal irgendetwas nicht klappt.
Sie haben mal gesagt, Sie sind kein Mal überfallen worden, ne?
Viele, viele Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass wir, im Englischen nennt man es Low Profile, das heißt, dass wir den Ball flach gehalten haben. Das heißt, wir haben niemandem normalerweise erzählt, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und wenn die Leute partout wissen wollten, nicht wahr, wo wir morgen weiterfahren, haben wir immer fehlleitende Informationen gegeben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir keinerlei Internetauftritte hatten. Im Internet, wenn man meinen Namen eingibt, erscheinen heute etwa 25.000 Einträge bei Google. Aber das sind alles Einträge, die andere, meist Medien oder irgendwelche Facebook-Leute oder Twitter-Leute oder YouTube-Leute da reingesetzt haben. Aber ich selbst habe noch nicht ein Foto, noch nicht ein Wort in das Internet gesetzt. Wir hatten einfach keinen Auftritt. Mhm. Und dadurch wussten auch relativ wenige von dem, was wir machen und über das, was wir machen. Heute ist es üblich, dass Menschen, die nicht nur Jüngere, auch Ältere, die etwas länger unterwegs sind, vielleicht ein halbes Jahr in Südamerika mit dem Wagen unterwegs sind oder ein Jahr in Asien unterwegs sind, dass die im Grunde genommen jeden Tag in das Internet hineinschreiben.
Reisetag.
Ja, ob, was heißt, ob der Mann ein bisschen Durchfall hatte oder ob der Zöllner an der Grenze gelächelt hat. Aber ad eins, wen interessiert es? Ad zwei, gebe ich eine Steilvorlage für jeden, der mir irgendetwas antun will. Weil heute die ganze Welt vernetzt ist. Und das hat in jedem Falle geholfen. Ein dritter Punkt ist, dass wir den Wagen so neutral wie möglich gehalten haben. Das heißt, hat er natürlich ein Nummernschild, ja, ein deutsches Zollnummernschild, hat auch das D hinten, was man aber nicht immer so ganz klar sah, weil wir den Wagen wenig gewaschen haben, damit er nicht so auffällt. Aber wir hatten keine Aufkleber dann und wir hatten nicht irgendeinen Schriftzug around the world oder nicht mal von Amerikaner, Südamerikaner oder irgendetwas, haben wir alles nicht gehabt. Das heißt, der Wagen fiel natürlich auf, weil er anders aussah, aber er sah mehr aus wie irgendein Werkstattwagen von irgendeinem Handwerker.
Okay.
Und also einfach darauf geachtet, keine Begehrlichkeiten zu wecken. Und wir haben sehr, sehr sorgfältig jeden späten Nachmittag einen vernünftigen Übernachtungsplatz gesucht und auch gefunden. Ich kann es nicht verallgemeinern, weil es alle möglichen und unmöglichen Situationen gegeben hat. Aber im Kern waren es alles immer Übernachtungsplätze, die nicht einsehbar waren, von außen nicht einsehbar waren. Wir haben normalerweise es geschafft, dass wir unseren Nachtplatz aufgebaut haben, ohne dass das irgendjemand mitgekriegt hatte. Und wir sind, von Ausnahmen mal abgesehen, normalerweise nur eine Nacht an jedem Platz geblieben.
Okay.
Das heißt, bis die Leute mitkriegten, dass wir da waren, waren wir am nächsten Morgen schon wieder weg.
Sie hatten dementsprechend natürlich keine Waffen an Bord oder irgendwas oder Leuchtpistolen oder sowas.
Nein, nein, alles nicht.
Dass wenn man
nicht
eine Panne hat, die unüberwindbar gewesen wäre, dass man versucht hätte, Hilfe
zu bekommen. Also hier in Deutschland, ich bin ja Deutscher, und habe sicherlich auch viele deutsche Eigenschaften. Aber hier in Deutschland ist man gewohnt, in einer Vollkasko-Gesellschaft zu leben.
Deswegen frage ich so verzweifelt.
Ja, aber wenn man dann so solche Tour macht, ist die Vollkasko-Gesellschaft das, was man selbst einrichtet. Also das bedeutet, dass man sich nicht auf andere Leute verlassen kann. Man kann sich auch nicht auf irgendwelche imaginären Rahmenbedingungen verlassen. Man muss dafür sorgen, dass nach Möglichkeit relativ wenig passiert. Oder wenn irgendwas passiert, muss man in der Lage sein, nicht mal sich da selbst wieder aus der berühmten Schitte rauszuziehen.
Wenn Sie schon sagen, dass Sie Verstecke gefunden haben, wo Menschen Sie nicht aufstöbern konnten, aber im Zusammenhang mit Afrika denkt man eher an wilde Tiere. Gab es da Begegnungen, die Ihnen manchmal Angst gemacht haben?
Also es gibt eine Handvoll Begegnungen mit Tieren, die ich sehr schätze. Denn wenn ich gefragt werde, ich darf das schnell einwerfen, gefragt werde, wo es am besten gefallen hat, in welchem Land, dann sage ich immer jenseits der Zivilisation, also dort, wo die Zivilisation aufhört und wo die Tiere anfangen. Also die Tiererlebnisse in Afrika sind eigentlich die guten Highlights auf dieser Tour gewesen. Aber trotz alledem, wenn der Mensch mit den Tieren zusammenkommt oder wenn der Mensch letztlich in die Gegend oder in den Lebensraum der Tiere eindringt, darf man sich nicht wundern, wenn die Tiere eben so reagieren oder teilweise so reagieren, wie sie instinktiv reagieren. Ich habe in der Hängematte gelegen, Mutterseen alleine, weit und breit nichts, nur Natur. Und dort gelegen an einer Stelle, wo kleine Tümpel sind, wo also nachts die Tiere hinkommen, um Wasser zu nehmen während der Trockenzeit. Meine Frau war in Deutschland beim Sohn, war über Weihnachten,
Sie waren ganz alleine?
Mutterseelenallein. Okay. Es war noch ein englisches Paar dort, die ich aber erst am nächsten Tag kennenlernte. Die waren etwa einen Kilometer, anderthalb Kilometer weiter an dem Flusslauf runter. Das war der Sambesi-Fluss, das ist der Grenzfluss zwischen Simbabwe und Sambia im südlichen Afrika. Und da gibt es also ein Gebiet, was hochinteressant ist, damals, heute auch noch, aber es ist alles besser organisiert, damals eben alleine, weil diese Tümpel eben dafür sorgten, dass man relativ einfach Tiere aus nächster Nähe beobachten kann. Und ich habe in der Hängematte gelegen und nachts im Grunde bei Vollmond also nur die Tiere da beobachtet. Und ja, das klingt natürlich alles gewaltig, also wenn da eine Hippo-Herde vorbeimarschiert, also hier die großen Nilpferde, mhm, oder Elefanten vorbeilaufen und so weiter. Aber daran gewöhnt man sich, es war einfach Naturerlebnis. In der zweiten Nacht bin ich eingeschlafen, verständlicherweise, mhm, und bin irgendwann plötzlich wach geworden, war zugedeckt bis zum Hals, aber nur mit einer leichten Plane zugedeckt. Und hatte instinktiv das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Man kriegt in der Wildnis, kriegt man irgendeine Nase dafür, wenn irgendwas nicht stimmt. Und ich nehme an der Seite die Hängematte runter, das waren diese großen brasilianischen Hängematten, wo man tief drin liegt, ziehe da drunter und hatte dann auf etwa 50 cm Entfernung, guckte ich in die Augen einer gefleckten Hyäne.
Okay.
Und das war nicht so ganz erheiternd. Ja. Und ich habe instinktiv irgend sowas gemacht. Das ist eine instinktive Reaktion. Ja. Und natürlich war das Tier genauso erschrocken wie ich, denn das Tier musste annehmen, Hyänen sind ja Aasfresser, mhm, musste annehmen, dass dort ein Aas liegt, weil ich nicht weggelaufen bin.
Mhm. Ah, okay, ja.
Nicht, weil ich still da lag. Ja. Aber wenn ich dann in dem Moment nicht wach geworden wäre, würde ich heute hier nicht sitzen. Mhm. Also ganz, ganz ernsthaft. Das war also wirklich eine der lebenskritischsten Situationen. Und da hat es mir gegeben, ich bin mal nachts, wir waren in einer Gegend im Grenzgebiet zwischen Uganda und Zaire, das ist heute die Demokratische Republik Kongo, damals hieß es Zaire. Und in dem Grenzgebiet waren wir an einer Stelle, wo es eine ganze Reihe Baumlöwen gab, die also dann auch viel mehr nachts unterwegs sind und so weiter und haben deshalb nicht in der Hängematte geschlafen. Im Wagen geschlafen und ich musste nachts halt mal raus, ja, und mache hinten die Tür auf und gewohnt immer mit der Taschenlampe, mit einer großen Taschenlampe, den Boden abgeleuchtet, nicht wahr, damit man dann nachts nicht auf eine Schlange tritt. Mhm. Ja, und abgeleuchtet und dann kommt mit der Lampe durch Zufall in Ideen höher und mich blitzen so zwei Bernsteine, leuchtende Bernsteine an. Ja. Was da auf 15, 20 Meter entfernt, stand ein Leopard. Okay. Nicht, und guckte mich natürlich still bewegungslos an.
Ja.
Nicht, und wenn ich da aus dem Wagen dann rausgesprungen wäre, und ich damals etwas höher, bin ich natürlich rausgesprungen und wäre da hier so 3-4 Meter gelaufen, würde ich wahrscheinlich heute hier auch nicht mehr sitzen.
Ist wahrscheinlich.
Ja. Nicht, solche Dinge, da gibt es also eine ganze Reihe solcher Begegnungen, die ich nicht dem Tier irgendwie zum Vorwurf machen kann. Nicht,
absolut,
es ist, ja, nicht, man ja, muss. Aber das sind halt die Dinge, die passieren können und man muss, wie meine Tochter immer sagt, sie hätte ein wahnsinniges Glück gehabt, man muss ein bisschen Glück, muss man schon haben, ja.
Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Frau über Weihnachten dann zu Hause war. Sie haben Kinder? Oder?
Nein, meine Frau, also ich habe eine Tochter aus erster Ehe, die in Frankfurt lebt und die dann immer diesen Kommentar machte mit dem Riesenglück. Meine Frau aus der Zone, aus der DDR, hat einen Sohn, der hier in Deutschland war im Internat, den ich aber vor vielen, vielen Jahren schon adoptiert habe. Ist unser Sohn, er wohnt nicht weit entfernt in Rosenheim und war deshalb hier in Deutschland gewesen.
Okay.
Und es war ihr leiblicher Sohn von mir adoptiert.
Was haben Ihre Kinder gesagt, dass Sie immer so viel unterwegs sind? Kann man nichts machen.
Ja, also meine Tochter hat mal kommentiert, nicht wahr? Naja, also du musst ja nicht jeden Grashalm auf der Welt angucken. Naja, im Grunde genommen sind sie natürlich auch ein bisschen stolz, dass sie dadurch letztendlich auch in gewisse Weltkenntnis hineinwachsen. Mhm. Nicht der Sohn, damals im Internat, das war ihm dann peinlich gewesen, weil er alle 2, 3 Tage von irgendwoher eine Postkarte kriegt, eine Bildpostkarte. Und dann natürlich seinen Internatskollegen sagen musste, nee, meine Eltern, die sind jetzt dort und sind dort und so weiter. Destinationen, die die anderen Internatsschüler nicht mal überhaupt nicht einordnen konnten. Nicht? Aber er hat dadurch eine doch beachtenswerte Weltkenntnis sich angeeignet, die dann auch, sagen wir mal, zementiert wurden, insbesondere durch die Krankheit meiner Frau, als sie dann nicht mitkonnte. Und nachdem sie verstorben war, 4 Jahre vorm Ende der Tour, hat der Sohn, der dann gemeinsame Sohn, hat dann seine Mutter für etwa 1,5, knapp 2 Jahre vertreten und ist mitgefahren. Also wir haben zusammen auch in dem Wagen, ich war Vater und Sohn, haben auch keinerlei Probleme gehabt, also ich sage mal Generationsprobleme gehabt und so weiter, weil einfach immer das tägliche Erlebnis, nicht, oder auch die tägliche Vorbereitung auf das Nächste und so weiter letztlich alles abgedeckt hat.
Also, insgesamt ja eine intensive Zeit, ob mit Partner oder mit Sohn, aber jetzt haben Sie schon vorweggenommen oder schon gesagt, dass dieses Erlebnis und die Planung der Reise hat wahrscheinlich gar keinen Platz für Streitereien des Alltags gelassen, die wir so haben, Spülmaschine nicht ausgeräumt, das sind natürlich Probleme, die sind lächerlich wahrscheinlich in Ihrem Leben.
Die sind dann sicherlich lächerlich, aber man muss dafür auch geboren sein. Ich hatte das
denke ich.
Unglaubliche Glück, dass meine aus Dresden stammende Frau, für die natürlich alles neu war, sie war ja in ihrem Leben letztlich aus der DDR nie rausgekommen.
Ja,
und macht dann den Sprung damals nach Afrika. Ja. Das war natürlich schon eine gewaltige Sache. Aber sie hatte eben auch diese Antenne für die Natur, die Antenne für die Wildnis, die Antenne für das Abenteuer. Und wir waren über die vielen Jahre unterwegs, waren wir letztlich in einer Situation von siamesischen Drillingen. Mhm. Also wir beide und der Wagen. Weil wir uns nie trennten. Wir sind vielfach sind wir an einem Tag mal nicht zusammen gewesen, nur in den paar Minuten, in denen einer mal hinter den Baum gehen musste. Oder wenn Einkäufe gemacht werden mussten auf einem Markt in Afrika oder in Südamerika oder in Asien, dass einer auf dem Markt umherging, um dann die Dinge einzukaufen und der andere beim Wagen blieb.
Sie haben auch immer selber gekocht, ne?
Also grundsätzlich.
Sie sind keine Restaurants gegangen oder so?
Nein, das ist auch, genau dieses, das hatte ich nicht gesagt. Also wir waren in keinem Hotel, auch in keinem Hostel. Das heißt, wir haben niemals außerhalb vom Otto, Hängematte ausgenommen, geschlafen. Und wir haben grundsätzlich in keinem Restaurant gegessen. Grundsätzlich nicht. Ja. Warum? Weil wir einfach nicht ruhig essen können, wenn draußen in dem Wagen die Räder abmontiert werden. Das geht nicht. Und dadurch, dass wir dann selbst kochten, wobei ich sagen muss, ich koche recht gerne. Wir haben also auch nicht, kochen bedeutete nicht wie bei vielen Amerikanern, nicht wahr? Opening a can, also eine Dose nur aufzumachen und aufzuwärmen. Wir haben also immer aus frischen Zutaten haben wir abends ein Menü bereitet, das kann man nicht anders sagen. Und der Vorteil dabei war unter anderem, das sage ich immer auch so bei Präsentationen, dass zwischen dem Bauchnabel und 20 cm südlich wir die ganzen Jahre kein Problem hatten.
Tatsächlich, also immer adaptiert quasi der Körper an die
Gegebenheiten. Der Spruch war immer, wir hatten keinen Unfall, wir hatten keinen Überfall und wir hatten keinen Durchfall.
Wahnsinn, ja.
Und das ist auch heute, wir haben hier, wenn ich so schnell einwerfen darf, es gibt heute ja noch einen Otto 2, also einen Nachfolger von dem Otto, technisch identisch, auch 25, 30 Jahre alt, der Motor noch älter, der ist fast 40 Jahre alt. Mit dem Wagen haben wir angeschafft, umgebaut, eingerichtet, auch in der Farbe des Ottos lackiert, sodass er wirklich wie ein Otto 2 dort steht. Und den Wagen angeschafft, um dem shitty Winterwetter zu entfliehen. Wir haben den Wagen letztlich nach Südamerika geschafft, meiner zweiten Heimat, und verbringen die Kernwintermonate in Südamerika. Also in der Sonne Südamerikas, während hier die Tage kurz sind und die Temperatur kühl ist und das Wetter schlecht ist.
Haben Sie eine gute Zeit. Und da wohnen Sie auch wieder im Auto oder fahren damit nur teilweise?
Identisch, identisch.
Das ist, identisch.
Wir sind dort unterwegs, aber wir sind dort ohne große Ziele unterwegs. Nicht? Wir überlegen mit morgen, das Wetter ist so und so weiter, fahren wir in der Richtung mal weiter. Wir bleiben einfach dann dort, wo es gerade gut gefällt. Ja, aber nicht Ballermann-ähnlich am Strand. Das machen wir nicht. Und dadurch, dass für meine Frau das natürlich, also für meine jetzige Frau, das natürlich alles neu ist, Neuland ist, ist es halt interessant natürlich auch und viel in diesem Riesenkontinent sich zu bewegen. Mhm. Wir sind jetzt hier, wir sind seit 3 Wochen zurück. Wir wollten eigentlich im März zurückkommen, konnten nicht zurückfliegen, weil sämtlicher Flugverkehr in Südamerika in, nach und von Südamerika gesperrt war, alle Landgrenzen dicht waren und saßen 2 Monate lang auf einer Estancia, das ist also große Rinderfarm in Südamerika, eines guten Freundes im Norden von Uruguay fest. Mhm. Aber das war eine Situation wie Ferien auf dem Bauernhof. Und, das Problem war eben nur, dass wir nicht wussten, wann wir wegkamen.
Toll, wann geht's wieder hin? Oder wo?
Und wir waren auf diesem Bauernhof zusammen noch mit einem weiteren Mercedes G, einem Enkel vom Otto, einem Enkel, das heißt also einem relativ jungen Mercedes G, mit einem Tokio-Nummernschild. Das sind ein japanisches Paar, die hier mal am Chiemsee vor 4 Jahren mit ihrem Wagen auftauchten. Die standen plötzlich vor der Tür und waren von Tokio über Sibirien, Russland und Osteuropa direkt hier zu uns an den Chiemsee gekommen, weil sie auf Otto-Spuren um die Welt fahren wollten und einfach Ottos Erfahrungen absaugen wollten. Und die blieben dann eine Woche hier und so weiter. Ja. Und die haben dann anschließend in den letzten Jahren hier in Europa viel gemacht, waren in Nordafrika und nochmal in Zentralasien. Und deren Wagen haben wir gemeinsam von Hamburg im letzten November nach Montevideo, Uruguay, per Schiff aufgegeben. Und mit denen waren wir jetzt im letzten hiesigen Winterhalbjahr in Südamerika zeitweise zusammen. Und dadurch, dass sie jetzt auch durch Corona natürlich völlig festsaßen, haben wir sie ins Schlepptau genommen und bei meinem guten Estancia-Freund ebenfalls untergebracht. Und die stehen noch dort auf dieser Rinderfarm und hoffen und warten, dass es also irgendwann mal eine Flugmöglichkeit gibt, dass sie da wegkommen.
Ist das ein Fehler, was die haben, einen jüngeren GE, dass der zu viel Elektronik hat?
Bis jetzt haben sie Glück gehabt. Also ich kann das nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Also ich würde mit dem Wagen mich nicht in die Ferne trauen.
Okay, also Sie sagen, Ihrer ist Baujahr?
Also der Original Otto war Baujahr 88.
88, okay.
Der Nachfolger stammt von Anfang der 90er Jahre. Aber beide Wagen sind eben rein mechanisch, keinerlei Elektronik.
Und den Sie jetzt gekauft haben, ist ein altes Bundeswehrauto, ne?
Nein, das ist vom Schweizer Militär.
Militär, na gut.
Schweizer Militärwagen, ein sogenannter Schweizer Kommandowagen. Die Schweizer haben auf diesen Mercedes-Geländewagen eine größere Karosserie aus GFK draufgesetzt. Der Vorteil ist, dass sie drinnen nicht warm wird, weil das GFK so isoliert. Und der zweite Vorteil ist, dass die dadurch, dass der Wagen höher ist, haben wir natürlich auch zum Schlafen sehr viel mehr Platz da dran.
Ja, okay.
Also der Wagen hat sich sehr, sehr bewährt und wir sind jetzt also 3-mal mit dem Wagen schon im Winterhalbjahr in Südamerika gewesen, die Monate, und haben vorher eine kleine Testtour gemacht, hoch zum Nordkap. Vom Nordkap nach Osten, nach Russland, Murmansk. Von dort runter ins Quellgebiet der Wolga und sind dann die 3.500 Kilometer an der Wolga runtergefahren bis ans Kaspische Meer, waren dann im Kaukasus, alles Testfahrt im Kaukasus und sind dann im Iran einen Monat gewesen und im Iran auch an der Grenze von von Afghanistan und Pakistan runtergefahren bis an den Persischen Golf, also gegenüber von Dubai.
Das ist auch schon wieder so eine Tour.
Ja, und von dort dann wieder über die Türkei und den Balkan zurück nach Deutschland. Und haben den Wagen, nachdem wir beide dann gesagt haben, jawohl, das können wir machen, da kann man gut drin schlafen und das passt alles, dann haben wir ihn nach Südamerika geschickt. Um die Wintermonate in Südamerika in Zukunft zu verbringen.
Okay, welches Land hat Sie bis jetzt am meisten beeindruckt?
Beeindruckend ist, und da werden viele wahrscheinlich schmunzeln, Indien. Mhm. Indien ist für mich eines der interessantesten Länder, aber auch eines der schwierigsten Länder. Die Inder selbst sind, sagen wir mal, ist der Volksstamm, der nicht am leichtesten umzugehen ist. Aber Indien ist ein Riesenmuseum im positiven Sinne. Mhm. Ein Riesenmuseum. Ja, und Indien ist natürlich hochinteressant, weil Indien ein Staatenbund ist, ähnlich wie Europa oder wie die USA. Mhm. Aber mehr vergleichbar mit Europa, weil es in diese vielen verschiedenen Sprachen gibt. Die einzelnen Bundesstaaten der indischen Demokratie, ist ja eine Demokratie, diese einzelnen Bundesstaaten, die bewegen sich in der Größenordnung zwischen 20 und 40, 60 bis 80 Millionen Menschen, ein Bundesstaat, haben ihre eigene Sprache, haben ihre, vielfach auch ihre eigene Schrift. Das heißt, ihre eigene Vergangenheit, ihre eigene Kultur und so weiter. Und deshalb ist das Land natürlich wahnsinnig interessant. Mhm. Nicht? Mhm. Auf dem indischen Geldschein, nur um das noch, was ich eben sagte, noch mal zu dokumentieren, auf dem indischen Geldschein gibt es 14 verschiedene Schriften. Eine können wir lesen, das ist unsere Schrift. Ja. Auch die englische Sprache, weil es könnte ja auch Italienisch sein, können wir dann auch lesen. Aber jedenfalls eine Schrift, die wir lesen können, und die anderen 13 Schriften können wir nicht lesen. Es sind 13 verschiedene Schriften und das sind alles letztlich offizielle Regierungsschriften, sonst wären die da nicht drauf. Hm.
Das ist ja Wahnsinn.
Indien ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich. Nicht? Und wenige Menschen haben es geschafft oder hatten die Gelegenheit, mit dem eigenen Fahrzeug in Indien unterwegs zu sein, in diesem Riesenkontinent, zweitgrößte Bevölkerung der Welt, in diesem Riesenkontinent oder Subkontinent. Und also die Situation in Indien war vielfach grenzwertig, kann man nicht anders sagen.
Okay, also zwischenmenschlich.
In allem. Infrastruktur, okay. Versorgungslage,
tatsächlich.
Die Menschen selbst, nicht wahr? Und der unverschämte Dreck. Und ich habe immer einen Spruch, dass ich sage, man trifft nie einen Inder, man trifft immer nur 100 Inder. Und das sagt eigentlich alles. Ja. Das ist, Indien ist ja in der Bevölkerung fast so groß wie China. Nicht? Und die chinesische Bevölkerung in der Summe ist etwa vergleichbar mit der Bevölkerung der ganzen Amerikas, von Alaska runter bis Feuerland, plus Europa. Das heißt also die westliche Welt. Mhm. Das sind die 1,4 Milliarden Menschen. In den Amerikas leben 950 Millionen und in Europa 500 Millionen. Ja. Das ist vergleichbar mit den 1,4 Milliarden Menschen in China. Da muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn die chinesische Regierung an den Stellschrauben irgendetwas dreht, würde das vergleichbar bedeuten, dass ein imaginärer Trump in den gesamten Amerikas und gesamten Europa an einer gemeinsamen Stellschraube dreht.
Also er träumt davon, dass er das mit Twitter macht.
Deshalb erwähne ich das.
Sehr gut. Gibt es irgendeinen weißen Fleck, wo Sie unbedingt noch mal hin möchten? Also außer Nordkorea gehe ich davon aus, oder? Dass Sie da noch nicht waren.
In Nordkorea waren natürlich.
Natürlich.
Ja, der Otto war der bis dato das einzige ausländische Fahrzeug, das je eine Genehmigung zum Fahren in Nordkorea bekam. Nordkorea hängt ja an der Nabelschnur von China. Und kein chinesischer PKW, kein chinesischer LKW hat jemals nordkoreanischen Boden betreten.
Aber Otto.
Aber Otto, ja.
Und wie war das in dem Land? Haben Sie da so einen Betreuer gehabt, der Ihnen dann auch...
Na ja, natürlich. Also bis, das kann man ruhig so sagen, das war, die 14 Tage waren bis ins Detail hinein choreografiert. Mhm. Natürlich mit Begleitung. Ich hatte einen Begleiter im Wagen. Mein Sohn war in dem Begleitfahrzeug mit einem anderen Begleiter und dem kontrollierenden Fahrer untergebracht. Und wenn ich sage, die Tour war minutiös, war sie choreografiert, dann schließt das selbst die berühmte Pinkelpause mit ein. Es war genau vorgesehen, wo wir halten und wo ich hinter den Baum gehen konnte. Okay. Es war alles geplant.
Okay. Das ist Wahnsinn. Wie redet man? Welche Sprache haben die gesprochen?
Die beiden Hauptkontrolleure waren auf der Stufe von Staatssekretären im Außenministerium, sprachen beide Deutsch.
Ach so, okay. Ja. Also sie konnten sich unterhalten.
Ja. Wir hatten auch einen relativ engen Kontakt nachher, das muss man einfach sagen. Und für die war das eben auch, es war ein Lebenserlebnis
natürlich,
für die Leute.
Natürlich. Weil, hatten Sie da Angst? Weil gerade wenn man jetzt, vielleicht war das noch nicht bekannt, aber es gab ja diesen Fall in Amerika, wo irgendwelche Austauschstudenten gefangen genommen wurden. Oder
da liegt wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Man weiß nie, was sie gemacht haben. Nein, aber um Gottes Willen, es ist das mit Abstand... waren das die sichersten 2 Wochen, die wir auf der Welttour erlebt haben.
Okay.
In jedem Fall die sichersten.
Ne? Okay. Haben Sie das angemeldet, irgendwo beim Außenministerium, dass Leute wussten, wo sie gerade sind, in welchem Land? Oder dass Sie jetzt sagen, wir sind jetzt 2 Wochen in Nordkorea?
Nein, wir haben erfolgreich dafür gesorgt, dass das nicht in die Medien ging. Denn das Problem war, besonders die USA mitgekriegt hätten, dass ein Mercedes-Wagen mit Kenntnis von Mercedes Stuttgart, wir hatten damals ja schon einen relativ engen Kontakt mit Mercedes Stuttgart, dass in dem Feindland Nordkorea unterwegs gewesen wäre, ist nicht auszuschließen, nicht wahr, dass die Amerikaner gewisse Repressalien dort losgelassen hätten.
Ah,
ja,
okay.
Und deshalb immer auch abgesprochen mit Mercedes, also das absolut unter der Käseglocke zu halten. Und das ist auch gelungen. Es ging nirgendwo durch die Medien. In Deutschland, damals war der Außenminister Westerwelle, der konnte nicht glauben, dass der Otto da war. Und das ist damals sogar an die Bundeskanzlerin weitergegeben worden, nicht wahr? Und in Berlin, die Fachleute in Berlin, die sagten, das kann nicht sein, das darf nicht sein.
Also Sie haben das ohne deutsche Hilfe, also da war es auch nicht bekannt?
Ich hatte natürlich über verschiedenste Kanäle das versucht. Man kann als Tourist, und es gibt also Agenturen in Peking, die solche 3 Tage Flug- oder Bahntouren nach Nordkorea organisieren, aber wo man auch nur rumgeführt wird und alles nur kontrolliert ist, man ist also letztlich eingeengt. Und alle Fachleute haben mich für verrückt erklärt, daran zu denken, mit einem Wagen dahin zu gehen. Der deutsche Botschafter in Pyongyang, der hat, vielleicht weil er auch sich dadurch in Berlin irgendwie ein bisschen weiter hochheben wollte, hat sich da voll für eingesetzt, war begeistert, nicht wahr, für Otto irgendwas tun zu können. Und er hat eine Verbalnote. Verbalnote ist ein offizielles Schriftstück einer Botschaft an die Regierung des Gastlandes. Und in dieser Verbalnote hat er den Antrag gestellt für uns und das so ausgedrückt, als wenn man daraus lesen könnte, dass wir in einer offiziellen Regierungsmission unterwegs wären.
Okay, ja.
Und dann kam keine Reaktion. Und nach 4 Monaten kam eine schriftliche Bestätigung, dass man diese Verbalnote erhalten hätte. Und das bedeutet diplomatisch, dass das wohl wohlwollend beurteilt würde.
Okay.
Und der Botschafter wurde 2 Wochen später zum Außenminister zitiert. Und da wurde ihm gesagt, jawohl, der Kim Jong-il, das ist der Vater vom heutigen Dickerchen, der Kim Jong-il, hätte eine Paraffe dran gesetzt und hätte genehmigt, dass wir da kommen können. Unter vielen besonderen Voraussetzungen und so weiter.
Aber was für Kreise das gezogen haben musste, bis sie da in das Land rein durften.
Oh, das ist ja, es ist heute auch, ich muss sagen, rückblickend, es ist also one in a million case, nicht wahr? Das ist auch heute rückblickend, das ist alles undenkbar.
Sie haben ja gesagt, Sie haben das versucht, keine Berühmtheit zu werden, sie versucht nicht in den Medien zu landen. Genau, immer ein bisschen below the line. Aber gab es irgendwann so einen Moment, wo das für sie gekippt ist, wo sie dann Vorteile draus ziehen konnten, dass sie schon so viele Länder gesehen haben, dass man ihnen da geholfen hat? Also wenn sie jetzt sagten, dass der Botschafter gesagt hat, okay, das versuchen wir mal, sie dann so
anzukommen. Das ist die Ausnahme, die Regel bestätigt.
Also, okay, aber sie haben sonst immer
ohne jede Hilfe. Was geholfen hat, ist, dass wir schon nach etwa 10 Jahren oder 8 Jahren haben wir eine kleine Weltkarte kreiert und auf der Weltkarte eingemalt, damals also hier noch manuell eingemalt, nicht wahr, was wir da machen und mit der Schrägenlinie, nicht wahr, was wir vielleicht noch machen wollen. Und diese Weltkarte ist natürlich gewachsen und ist heute großformatiger und sehr detailliert und so weiter. Macht ein bisschen Eindruck. Und diese Weltkarte haben wir als Türöffner unterwegs genutzt.
Okay.
Die hat uns viel geholfen an Grenzen. Die hat uns viel geholfen bei Verkehrskontrollen. Nicht, wenn man dann in Russland zum Beispiel, nicht, weil gab es damals alle Nase lang irgendwelche Kontrollen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, nicht wahr, da irgendetwas, dass irgendwas abfällt. Und statt des Reisepasses, der natürlich immer sofort verlangt wird, haben wir erstmal die Karte gegeben. Auch an den Grenzen immer, nicht wahr, erstmal die Karte. Und die hat letztlich wiederholig für uns letztlich die Türen geöffnet. Denn damals, damit ging es dann nicht um irgendwelche Kontrollen, sondern es ging einfach zu erklären, was auf der Karte alles los ist. Und dann sahen die Leute ein, dass wir nicht nur irgendwelche normal blöden Touristen sind, sondern dass da ein bisschen was anderes hintersteckt. Und das war für uns eigentlich das Wichtigste.
Mit wie vielen Reisepässen waren Sie unterwegs? Weil es gibt ja immer so Länder, die sich gegenseitig ausschließen.
Wir hatten normalerweise 3 Pässe, 3 gültige Pässe. Und vielleicht war einer dann schon ganz voll, aber immer noch gültig als Alternative. Und jetzt haben wir immer noch 2. Also jetzt in Südamerika mit dem Otto 2 reisen wir beide mit 2 Pässen.
Okay.
Nicht? Gut, aber natürlich die Pässe und die Stempelei ist aufwendig. Die Frage überhaupt in das ein oder andere Land hineinzukommen mit dem Wagen, war letztlich eine der größten Hürden auf der ganzen Tour. Otto war in der Größenordnung von 13 Ländern der erste ausländisch registrierte Wagen, der in diesem Land auftauchte. Also zum Beispiel Jamaika. Jamaika sagt Ihnen vielleicht etwas, Staat in der Karibik. Und in Jamaika war Otto das erste ausländische Fahrzeug, was dort auftauchte. Da hat es damals eine riesen Abendveranstaltung gegeben mit verschiedenen Botschaftern und Ministern, nur um den Besuch des ersten ausländischen Fahrzeugs angemessen zu begehen. Aber wir haben teilweise lange gebraucht. In den Philippinen haben wir 6 Jahre lang rumgeeiert, anders kann man es nicht sagen, bis wir endlich die Genehmigung hatten, dass wir mit dem Wagen dahin konnten. Burma auch. Burma war also nach der Abkapselung von Burma oder heute Myanmar, aber in Myanmar reden die Burmesen nur von Burma. Also Myanmar ist zwar offiziell, aber Burma ist eigentlich der Name. Okay. Und da haben wir eben auch jahrelang gebraucht, bis wir dann mehr oder weniger als erstes ausländisches Fahrzeug reinkamen. Wir waren als erstes Fahrzeug nach der Revolution 4 Wochen in Kuba unterwegs. Das hat damals der Raúl Castro, der hat das persönlich genehmigt.
Haben Sie die ganzen Genehmigungen noch?
Natürlich habe ich die Genehmigung dort, aber ich habe bei Castro habe ich nicht ein original Schriftstück von ihm, in den Akten. Ja. Da waren wir auch, waren das der erste ausländische Wagen, der auch frei ohne Kontrolle rumfahren konnte. Und geholfen hat dadurch natürlich, gerade in Kuba hat meine spanische Sprache. Aber Santa Lucia geschrieben, ist eine Inselrepublik in der Karibik. Da war die Einreisegenehmigung vom Otto Tagesordnungspunkt auf der donnerstäglichen Kabinettssitzung.
Ja. Weil man sonst nichts zu besprechen hat. Ne? Ja, da kümmert man sich um die Touristenautos.
Ja, das hat aber geklappt. Und es ist, solche Dinge hat es eben eine ganze Menge gegeben. Und Inselstaaten im Südpazifik, wir waren ja auch in Tonga und Fidschi, Samoa und so weiter. In der Karibik alle 22 Inselstaaten und Abhängige und Unabhängige. Da sind eben einige dabei, wo noch nie ein ausländischer Wagen war.
Wahnsinn, also Wahnsinn.
Aber auch die Einreise mit Genehmigung und wenn alles in Ordnung war, bedeutet das nicht, dass man einfach nur einreisen konnte. Ich erinnere mich einmal, wir kamen vom Sudan nach Äthiopien und es waren alle Papiere okay. Wir hatten die Visa und auch für den Wagen, das Genehmigung, wir waren schon vorher zweimal in Äthiopien gewesen. Und dann haben wir 3 Tage an der Grenze gesessen, bis wir dann reinkamen. Es wurden nur Hürden aufgebaut und wir sind nachher letztlich noch reingekommen, weil wir uns bereit erklärt haben, dort ein Beamten mit seiner Frau da so 100 Kilometer mitzunehmen. Ja.
Haben Sie eigentlich tatsächlich, wo Sie es eben sagten mit Russland, dass die ein bisschen was, also gehofft haben, dass da ein bisschen was abfällt? Jetzt sind Sie wahrscheinlich mehr mit Kreditkarte und sowas unterwegs, aber gab es das früher? Hatten Sie dann so die normalen Reisechecks oder was man
nein, also Reisecheck nie, grundsätzlich auch heute nur Bargeld.
Okay.
Jetzt in Südamerika teilweise Kreditkarte, weil in einigen Ländern kann man jetzt seit einiger Zeit mit Kreditkarte tanken, das ist natürlich einfacher. Mhm. Aber gerade jetzt in Argentinien ist es in jedem Fall sinnvoll, Bargeld zu haben. Mhm. Das heißt, die Hartwährung Dollar oder Euro auf dem Schwarzmarkt zu wechseln. Der Schwarzmarktkurs für den Euro liegt zurzeit bei 130, der offizielle Kurs bei 70.
Mhm, okay.
Nee, dann ist natürlich Schwarzmarktkurs gewechselt, der Sprit sehr viel billiger.
Das stimmt. Ja? Was war so das Maximum an Geld, was Sie so im Auto dabei haben?
Ja, schon $10,000 schon mal.
Tatsächlich, also.
Ja, weil wir teilweise ja auch dann die Verschiffungen und der Verschiffung bezahlen müssen. Verschiffung hat im Schnitt, der Wagen ist 41 Mal in einem Schiffscontainer gewesen, 41 Mal. Das heißt, wir haben 82 Mal diese Hafenarie hinter uns gebracht, bei Ankunft und bei Abfahrt und bei Ankunft sind also 82 Mal. Und die Verschiffung hat mit allen Nebenkosten im Schnitt 3.500 Euro gekostet jedes Mal. 3.500 Euro.
Schon richtig Geld.
Und das muss teilweise auch bar bezahlt werden. Also wir haben also teilweise schon ein bisschen Geld dabei gehabt.
Ja, okay.
Oder dabei haben müssen, ja.
Was haben Sie mal irgendwelche schweren Krankheiten gehabt oder so? Oder dass man.
Also ich habe 8-mal Malaria gehabt.
8-mal?
8-mal, ja. Und aber gerade heute mit einem guten Freund über diese Dinge gesprochen. Meine Tochter ist medizinisch tätig gewesen. Mhm. Und die sagt immer, die Hälfte der Krankheiten entstehen im Kopf. Also nicht Bauch, Speichel, Drüsen, Krebs.
Nein, natürlich nicht.
Aber die anderen, die ganzen normalen Krankheiten, die ganzen Wehwehchen und so weiter, die entstehen zu einem Gutteil im Kopf. Mhm. Und auf die Malaria zurückzukommen, normalerweise ein Malaria-Kranker oder der fühlt, dass er vielleicht Malaria haben könnte durch den plötzlichen Fieberschub auf 41 Grad, der wird natürlich einen Arzt sofort suchen, Hospital suchen. Und wenn er irgendwo in der Welt unterwegs ist, wird er bestimmt eine Woche in dem Hospital als guter Kunde liegen. Nicht? Und wenn er da im Bett liegt, nicht wahr, denkt er nur an seine blöde Malaria und wird dadurch eher noch kranker als gesund.
Ja.
Und ich habe meine Frau, Gott sei Dank, die hatte Gott sei Dank nur einmal. Und ich habe mich gezwungen, weiterzumachen. Also man kann eine Antimalaria-Pille dann nehmen, damit geht das Fieber schnell runter. Mhm. Aber im Körper kämpft natürlich Malaria gegen die Tablette. Mhm. Man ist schwach, ja. Aber ich habe mich gezwungen, weiterzumachen und im Grunde genommen so, als wenn nichts gewesen wäre. Nicht? Und auf die Art und Weise kann man sowas viel schneller abfackeln, als wenn man sich dort in große Behandlungen begibt.
Das ist ein guter Tipp, glaube ich, für viele Krankheiten.
Das würde ich schon sagen. Ja, das ist ein guter
Hinweis. Ja. Sind Sie eigentlich immer selber gefahren oder haben Sie Ihre Frau auch manchmal an Steuer gelassen?
Sie hat immer mit Probe gefahren, ja, um das auch zu üben. Ja,
eine Probefahrt bei Ihnen sind 10.000 Kilometer.
Das ist ja, schon. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Ja, ja. Aber nur um also auch sagen wir mal, die Fähigkeit zu haben, das Gefühl dafür zu haben. Aber sonst bin ich normalerweise gefahren, das ist schon richtig. Ja.
Tatsächlich, die ganze Strecke.
Ja, gut, ich meine, die Fahrerei ist anders, als man das hier gerade in Deutschland gewohnt ist. Nicht wahr? Deutsch fahren ist ja im Grunde genommen ein Umsetzen der juristischen Paragraphen. Ja? Und in anderen Ländern, vielen Ländern der Welt, sind die Augen, das Gefühl, die Nase ist dasjenige, nicht wahr, was einen Heil ans Ziel bringt. Und mein Vorteil war, dass ich durch meine Tätigkeit, Lufthansa-Tätigkeit, ja in vielen Ländern auch beruflich eben sehr, sehr viel gefahren bin. Ich bin mit dem Linkslenker bin ich im Linksverkehr gefahren, ich bin mit dem Linkslenker im Rechtsverkehr gefahren und bin mit dem Rechtslenker im Linksverkehr gefahren. Also jetzt ja auch der Mercedes, der hier in der Garage steht, ist ein Rechtslenker. Mit dem fahre ich hier im Rechtsverkehr und fahre sehr gerne mit dem Wagen im Rechtsverkehr und haben noch einen anderen Wagen, das ist ein Linkslenker, mit dem fahre ich ganz genauso, nicht wahr? Also da habe ich also Gott sei Dank kein Problem. Nicht? Aber das Wichtige ist, dass man eben nicht zur Befriedigung irgendwelcher Reglements oder irgendwelcher Schilder sich so verhält, wie die Schilder meinen, dass man sich verhalten soll, sondern besser eben aufpasst.
Ja.
Das heißt, eine grüne Ampel muss nicht unbedingt wirklich grün bedeuten und muss nicht bedeuten, dass da keiner von der Seite kommt.
Da erlebt man wahrscheinlich in anderen Ländern mehr wilde Sachen
als hier. Es gibt nun wirklich viele Länder. Natürlich, es gibt auch in vielen Ländern auch noch Verkehrsschilder, ganz klar. Aber sie haben vielfach so ein bisschen symbolischen Charakter. Also nicht unbedingt verpflichtend. Beispiel Brasilien, São Paulo, ganz offiziell, São Paulo, abends ab 8 Uhr haben Ampeln nur noch symbolischen Charakter.
Ernsthaft jetzt? Also,
inoffiziell legal ist das so.
Okay.
Also auch eine rote Ampel, man fährt drauf zu, guckt, wenn niemand da ist, fährt man weiter. Man muss natürlich auch bei einer grünen Ampel aufpassen, dass nicht jemand das gleiche auf der Seite macht.
Ja. Okay. Ja. Gab es irgendwas wenn Sie unterwegs waren, was Sie besonders vermisst haben an Deutschland? Oder was?
Nein.
Eine große Entbehrung?
Nein. Nein. Also mein Vorteil war auch beruflich vorher, dass ich immer im Jetzt gelebt habe. Also als wir in Hongkong gelebt haben, haben wir in Hongkong gelebt und ich habe nicht ewig, wie einige andere Deutsche dort, die ich dann auch versorgt habe, nun permanent sich nach Leberwurst und Schwarzbrot gesehnt haben, als Beispiel jetzt. Ich habe in meiner ganzen langen Lufthansa-Zeit habe ich nicht einmal für mich irgendwelche Verpflegungsleckereien aus Deutschland mitgebracht oder mir schicken lassen. Nie.
Also man muss sich wahrscheinlich gerade in Ihrer Situation, das ist ja ein Adventure ins Extreme, da muss man sich wahrscheinlich aufs Land einfach einlassen. Ne?
Ja, man muss im Jetzt leben. Und das können sich also junge Leute hier überhaupt nicht mehr vorstellen, die ja Entzugserscheinungen kriegen, wenn sie ihr Spielzeug mal 10 Minuten nicht in der Hand haben können. Also Spielzeug, ich bezeichne das
Handy.
Smartphone, ja. Bezeichne ich immer als Spielzeug. Ja. Und es hat ja vielfach auch Spielzeugcharakter. Und wir haben in Afrika wirklich bewusst nur dort gelebt, wo wir gerade waren. Das kam nicht der Gedanke an den Stadtplan in Jakarta und es kam nicht der Gedanke, hier, wie ist das jetzt dort in Deutschland? Ja, und das machte es natürlich einfacher, weil wir auch zu der Zeit nicht die Möglichkeiten hatten der permanenten Kommunikation. Heute erleben wir viele Menschen, die unterwegs sind, die permanent sich selbst zwingen, mit dem Rest der Welt oder zu Hause in Anführungsstrichen zu kommunizieren.
Es gibt ja da diesen tollen Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Diese, immer diese Angst, woanders was zu vermissen. Also das ist,
ja, also man sieht, sie ruhen in sich. Wir brauchen die Dinge, nicht. Wenn man länger unterwegs ist und vielleicht auch, wenn man etwas älter wird, bekommen viele, viele Dinge im Leben eine andere Wertigkeit. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir in Afrika zwangsläufig unterwegs waren und wenig Kommunikation hatten, auch wenig Kommunikationsmöglichkeiten hatten. Wir haben gelegentlich an den Sohn natürlich ein Fax mal geschickt, wenn das ging, Postkarten geschickt. Aber wir hatten auch Kurzwellenempfänger dabei, aber haben den halt manchmal auch über längere Zeit gar nicht genutzt. Und ich erinnere mich an eine Situation damals in den 90er Jahren, dass wir über 3-4 Monate keine Nachrichten gehört hatten. Und man kann das überleben.
Ja.
Ja, man kann das überleben.
Unglaublich, aber ja, es geht.
Ja, man kann es überleben. Und wir hörten mal wieder Nachrichten, damals Deutsche Welle, die es heute gar nicht mehr gibt, jedenfalls nicht mehr als Kurzwelle gibt, Deutsche Welle. Und wir hören die Deutsche Welle Nachrichten und sagt meine Frau, das ist das Gleiche, was wir vor 3-4 Monaten gehört haben. Das waren im Kern, waren das 3 Punkte. Das war damals, natürlich waren die Nachrichten aus dem Jugoslawienkrieg, jetzt erste Hälfte 90er Jahre. Das zweite war der Trittinsche Dosenpfand. Und das dritte war letztlich die 30 Jahre Diskussion und Quälereien um das deutsche Ladenschlussgesetz. Und das hatten wir vor 3 Monaten gehört. Und dann waren nach 3 Monaten waren dieselben Themen nochmal wieder.
Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel eigentlich dafür, wie unwichtig viele Sachen auf der Welt sind, ne? Wenn man jetzt mal unterwegs ist.
Weiß Gott.
Glauben Sie eigentlich, wenn Sie jetzt die ganzen Länder seit 30 Jahren bereisen, immer unterwegs sind, ist die Welt eine bessere geworden in den 30 Jahren? Oder sagen Sie, das ist eigentlich mal trotz Jugoslawienkrieg, ich meine, es gibt immer Brennpunkte auf der Welt. Heute gefühlt mehr denn je, aber das ist vielleicht mehr so ein subjektives Gefühl, wenn man es eben auf seinem Spielzeug dauernd angezeigt bekommt. Jeden Kriegsschauplatz, jeder.
Also die Welt ist in jedem Falle unsicherer geworden, als sie noch vor 30 Jahren war. Das muss man unbedingt sagen. Aber das Problem der Welt, so wie wir es erlebt haben, ist eigentlich ein anderes. Ich bin 1937 geboren. Zu der Zeit gab es auf der Welt etwa 2,5 Milliarden Menschen. Heute gibt es 7,5 Milliarden Menschen. Das heißt, die Bevölkerung hat sich verdreifacht auf der Welt. In meinem kurzen Leben, das ist ja im Vergleich zur Menschheitsgeschichte, ist ja nur ein Wimpernschlag. Das Problem der Überbevölkerung und das Problem des unkontrollierten Wachstums der Bevölkerung, Weltbevölkerung, sehe ich als Kernproblem für diesen Globus an. Alles andere ist nachgeordnet. Dass es vielleicht irgendwo kein Wasser mehr gibt, ist nachgeordnet. Dass das Waldsterben, nicht wahr, oder jetzt hier die Borkenkäferplage in Deutschland, das ist alles nachgeordnet, weil zu viele Menschen auf dem Globus leben und die bestrebt sind, morgen besser zu leben als heute.
Das ist das Problem. Ne? Keiner ist zufrieden mit dem Ist-Zustand.
Ja.
Das müssen wir mehr sagen.
Ja, aber der Globus, ich bin nun wirklich kein Grüner, nicht wahr, oder hier, oder Gutmensch, Fantast. Aber der Globus hat nicht die Ressourcen, um diese Bedürfnisse für die immer mehr wachsende Bevölkerung zu befriedigen. Ist einfach nicht drin. Nicht? Und die Weltbevölkerung, das kann man sich gut merken, und gerade hier in Deutschland habe ich das vergleichende Beispiel, die Weltbevölkerung wächst jeden Tag um die Einwohnerzahl von Mainz. Mainz hat 220.000 Einwohner. Auf der Welt kommen jeden Tag 220.000 Menschen dazu.
Ja, das ist unvorstellbar.
Wenn Sie es multiplizieren mit 365, sind es aber 80 Millionen. Ja, und die Weltbevölkerung wächst jedes Jahr um die Einwohnerzahl von Deutschland. Kann man sich relativ gut merken. Also Einwohnerzahl von Deutschland im Jahr und am Tag Mainz. Mainz kennen viele hier in Deutschland und können das auch als Großstadt so ein bisschen einordnen.
Ja, dass das nicht lange gut gehen kann oder für immer, das ist schon klar. Ne? Und die Verteilungskämpfe werden immer schlimmer. Würden Sie heute noch mal so eine Reise starten können?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also ich bin vor Ende der Tour im Jahr 2013, die Tour war 14 zu Ende, 2013 bin ich nochmal die ganze westafrikanische Küste, also von Marokko runter, ich war dann die Golfküste rum, Nigeria und dann runter nach Südafrika gefahren, weil an der westafrikanischen Küste eine ganze Reihe Länder existieren, die wir in den 90er Jahren nicht besuchen konnten. Mhm. Das war der Bürgerkrieg in Angola. Das war das Problem in Sierra Leone, der Taylor damals, nicht wahr, dieser selbsternannte Regierungschef und so weiter. Es waren also einige Länder, die damals nicht besucht werden konnten. Und das habe ich mit einer Bekannten, das war nach dem Tod meiner Frau, und auch nachdem ich mit dem Martin unterwegs war, haben wir das gemacht. Das wäre heute schwieriger, noch schwieriger. Und ich würde sagen, da habe ich auch, oder haben wir Riesenglück gehabt, weil wir da nun gar in Afrika immer wieder irgendwo in der Wildnis standen, dass wir dort nicht in irgendwelche Probleme reingerannt sind. Das ist einfach Glück gewesen. Heute würde ich zweimal überlegen, ob ich es noch mache. Das andere Problem ist eben die Überbevölkerung, die also für mehr Unsicherheit sorgt, zwangsläufig. Mhm. Denn es gibt zunehmend, nicht nur in den Großstädten, gibt es zunehmend Menschen, die derart am Hungertuch nagen oder denen es derart schlecht geht, dass sie nichts mehr verlieren können. Nicht? Und die einfach nur draufhauen, jetzt bildlich gesprochen, nicht? Oder irgendwelche Dinge unternehmen, die man einfach nicht nachvollziehen kann, weil sie sagen, schlechter als ich es heute habe, kann es nicht gehen. Nicht? Ja. Und deshalb kann man also einiges nicht mehr machen. Nicht? Mhm. Es wird auch andererseits schwieriger, als wir in Afrika unterwegs waren in den 90er Jahren, gab es kaum ein Land, ganz, ganz wenige, denen wir mit dem deutschen Pass damals, das war ja vor EU, mit dem deutschen Pass ein Visum brauchten. Heute gibt es von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen in Afrika kein Land mehr, wo man ohne Visum reinkommt. Marokko ist noch ohne Visum. Und Südafrikanische Union ist auch noch ohne Visum. Aber sonst überall mit Visum. Und da die EU natürlich von Togo oder von Benin oder von Nigeria, nicht wahr, oder von Ghana Visa verlangt. Das heißt, wenn der Nigerianer hierher kommen will, muss er ein Schengen-Visum beantragen. Das Schengen-Visum kostet zwischen 80 und 100 Euro. Und im Zuge der Reziprozität sagen die afrikanischen Länder natürlich, wenn ihr uns, dann wir euch. Und deshalb haben wir damals... Ich habe in den 9 Monaten, die wir damals die ganze Küste runtergefahren sind, waren, glaube ich, in 30 Ländern gewesen und 29 Ländern. Ich habe innerhalb der 9 Monate einen kompletten Reisepass, aber so voll gehabt, dass ich nachher in Lesotho nicht einreisen konnte, weil die keinen Stempel mehr setzen konnten. Ich habe das auch dann ein bisschen ausgespielt und dann viel so ein bisschen hängen lassen. Ich hatte natürlich noch einen anderen Pass im Auto. Den habe ich daher geholt und gesagt, oh, ich habe noch einen weiteren Pass gefunden. Und jetzt geht das, ja. Aber wie gesagt, innerhalb von 9 Monaten einen Pass rechtslos vollgestempelt.
Unglaublich.
Ja, ja.
Was haben eigentlich die 26 Jahre gekostet? Haben Sie das mal überschlagen?
Ja, das kann ich ziemlich genau sagen. Wir haben pro Monat etwa 1.300 Euro verbraucht. Das schließt aber die 41 Verschiffungen mit ein.
Tatsächlich, und, also das ist ja
dann alles, eigentlich... Ja, das ist nicht so viel. Ja, wenn Sie es dann aber multiplizieren, mal 26 Jahre, mal 12 Monate, dann ist das dann auch wieder eine ganze Menge.
Manchmal, ja. Aber andere verbraten das auf irgendeinem 5-Sterne-Hotel auf Mallorca und langweilen sich
natürlich,
und kämpfen um den Liegenplatz vorne am Wasser.
Ja, man
und
kann das auch schneller ausgehen.
Haben Sie eine bessere Zeit gehabt, auf jeden Fall.
Also wir waren also für das reine Leben, ja, haben wir sehr, sehr wenig verbraucht. Das
sind natürlich alles Länder, wo die Lebenshaltungskosten einfach günstig
sind. Ja, wo wir eben auf den Märkten eingekauft haben. Ich meine, hier ist auch in einem Supermarkt, bei der Edeka ist es teurer, als wenn ich hier zum Bauern gehe, nicht wahr, und mir da ein paar Eier hole. Und so weiter. Und das ist natürlich ausgeprägter in der Welt. Mhm. Nicht? Und dazu kommt, dass der Sprit ist natürlich bei 900.000 Kilometern, sind das natürlich eine ganze Menge Liter. Und Und der Sprit war zu der Zeit von vor 25 Jahren, jetzt zurückblickend, natürlich weltweit sehr viel billiger, als es heute der Fall ist. Und dazu kam das, was wir natürlich in einigen Ländern waren, wo der Sprit überhaupt keine Rolle spielte. Nicht damals Libyen zum Beispiel. Wir haben in Libyen haben wir 2 oder 3 Mal nichts bezahlt. Wir haben getankt und wir hatten noch Unterflurtanks, also wir konnten insgesamt 220 Liter aufnehmen. Und ich erinnere mich, wir haben einmal knapp 200 Liter gefüllt und an der Tankstelle, der guckte, was ungefähr, was habt ihr da getankt? Ich sage, so und so viele, knapp 200 Liter. Naja, Gott, fahrt mal los. Ja. Weil der Diesel damals, legal kostete der Diesel umgerechnet etwa 3 oder 4 Cent. Der Liter, 3 oder 4 Cent. Nicht, aber bei derart niedrigem Ding guckt keiner so ganz genau drauf, nicht wahr, was da, wenn der große LKW kommt, nicht wahr, der große Tankwagen kommt. Also ich nehme nicht an, dass das auf Komma so und so viel dort umgefüllt wird. Das ist eine große Ordnung. Ja, nicht? Wahnsinn. Und jetzt auch, wir waren auf dieser vorhin genannten Probefahrt mit dem Otto 2, waren wir ja einen Monat im Iran. Da war der Sprit sehr teuer geworden für Ausländer. Er kostete 14 Cent. Für Inländer 7 Cent.
Ja, die Ausländer zahlen das doch. Ausländer haben richtig abgezockt.
Wir haben also gelegentlich haben wir dann natürlich auch den Otto als Inlandfahrzeug getankt. Also für 7 Cent. Und wenn man das jetzt weltweit rechnet, heute ist Sprit der große Punkt, aber war damals nicht das ganz große. Aber in der Größenordnung 1300 Euro pro Monat.
Herr Holthoff, ich komme zu meiner letzten Frage. Und die ist mir bei Ihnen fast ein bisschen peinlich. Passen Sie auf. Ich formuliere sie ein bisschen um. Ja. Und zwar sage ich immer, wenn der Menschheit der Sprit ausgeht und jeder bekommt sein letztes 50-Liter-Fass Sprit auf den Hof gerollt, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Bei Ihnen ist ja 5.000-Liter-Fass eine Tagesreise. Da mit 50 Litern fahren Sie einmal um die Ecke. Also bei Ihnen anders, mit welchen letzten 500 Litern, wo würden Sie langfahren und mit welchem Auto? Ich glaube, das Auto ist klar.
Ja, ich würde gerne nochmal, obwohl das wirklich nur virtuell ist, gerne nochmal in Gegenden des jungfräulichen Afrikas unterwegs sein. Mhm. Ich würde gerne nochmal Tiererlebnisse, Tierbeobachtungen machen in einer Gegend von Afrika, die es auch heute noch gibt, wo keine lokale Population ist und wo also auch keine Touristen unterwegs sind. Das heißt, mit dem Fahrzeug, sprich mit dem Otto und Begleitung natürlich zu zweit nur mit Tieren verbringen. Das würde ich gerne machen. Es ist ein bisschen virtuell, auch ein bisschen utopisch, weil es eben einfach nicht machbar ist. Das ist heute, es wäre auch. Um dahin zu kommen, ist die Fahrerei in Afrika, es ist einfach heute zu gefährlich. Mhm. Und ich sage mir, wir haben so wahnsinnig viel Glück gehabt, warum das Schicksal herausfordern, nicht wahr? Indem man noch irgendwas macht, was noch nicht unbedingt notwendig ist.
Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Und die Welt ist gefährlicher geworden. Ein tolles und beeindruckendes Leben, von dem Sie da erzählt haben, Herr Holthoff. Es gibt eine ganz tolle Internetseite.
Von der BBC. Die BBC hat Journalisten oder Redakteure von London nach südlicher Afrika geschickt, als ich dort unterwegs war. Ziemlich zum Ende der Tour, also auf dieser zweiten Tour im südlichen Afrika war. Und die waren eine Woche mit mir zusammen, viele Fotos gemacht, auch Bewegtbilder, kleine Videos gemacht. Und daraus ist eine Dokumentation entstanden, die einfach perfekt ist.
Kann man die irgendwo sehen im Internet?
Ja, ich schreibe sie nachher auf.
Schreiben Sie es mir rein, dann verlinken wir da auf jeden Fall drauf.
Ja, ja.
Herr Holthoff, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Tolle Geschichte.
Gerne.
Na, habt ihr jetzt auch Lust bekommen, mal ein paar Jahre auszusteigen? Ich habe für mich entschieden, dass ich gerne diese einmaligen Erfahrungen gemacht hätte, die Gunter Holthoff gesammelt hat, ich aber nie dazu bereit bin, geschweige denn den Mut aufbringen würde, diese aufwendige Reise anzutreten, die so vielleicht auch gar nicht mehr möglich ist. Eigentlich ein trauriger Gedanke, oder? Dass wir digital immer stärker vernetzt, die realen Grenzen aber so unüberwindbar wie selten zuvor sind. Mehr Infos zu dieser Extremreise findet ihr auch unter bbc.in/otto. Das lohnt sich auf jeden Fall, da drauf zu gucken. Und natürlich lohnt sich es auch, drauf zu gucken auf www.alte-schule-podcast.de. Bis zur nächsten Woche. Schöne Ferien für alle, die schon Ferien haben. und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.